Ein Gemeindeältester einer Kirchgemeinde ruft beim Pfarrer in der Nachbargemeinde an und fragt, ob er denn bereit wäre, den Ortspastor zu vertreten, wenn er im Urlaub ist. Und da sagte der Pfarrer aus der Nachbargemeinde, ja, kann ich machen. Worüber soll ich denn predigen? Sagt der Gemeindeälteste, weißt du kannst über alles predigen. Über eins solltest du nicht predigen, über 20 Minuten. Die Zeit werde ich heute nicht ganz einhalten. Ich versuche aber, die Nachspielzeit im 10-Minuten-Rahmen zu halten, bloß damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Die Predigt für den heutigen Gottesdienst habe ich gewählt aus 1. Mose Kapitel 15, die Verse 1 bis 6. Gott verheißt Abraham einen Sohn und gewährt ihm den Bund. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliasar von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommt, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen, sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das Kapitel, dieses Mose-Kapitel, beginnt mit drei Worten nach diesen Geschichten. Es macht uns deutlich, dass diese Einzelerzählung in einem Zusammenhang steht, in einen Zusammenhang gehört. Es verdeutlicht, dass es schon ein Vorher gibt. Was war da vorher passiert? Ihr könnt es nachlesen, drei Kapitel vor dem Kapitel 15 in 1. Mose 1, Vers 12. Gott ist da Abraham begegnet und wollte von ihm, dass er mit sage und schreibe 75 Jahren alle seine Sachen packt, seine Heimat verlässt, in eine neue Gegend zieht, wo Gott aus ihm ein großes Volk machen wollte. Mit 75 Jahren. Und was macht Abraham? Abraham zieht los. Abraham wurde von Gott reich beschenkt, so wie er es ihm versprochen hat, an irdischem Reichtum. Und Gott wiederholte auch zweimal seine Verheißungen, mindestens zweimal, dass Gott das Land, das er ihm gegeben hat, mit Nachkommen reichlich füllen möchte. Allein die Nachkommen oder der Nachkomme fehlte. Auch deine Geschichte mit Gott hat immer Geschichten, die davor waren und die deine Geschichte und das Hören dieses Textes heute beeinflusst. Auswirkungen hat auf deinen Umgang mit Gott heute. Und auch das Wort, was wir hören und das an jeden von uns ganz individuell ergeht, steht im Zusammenhang jeder einzelnen Geschichte, die du und ich mit Gott bisher bis heute erlebt haben. Was sich hier ereignet, ist also nicht der Beginn der Beziehung Gott-Abraham, sondern eine weitere Station. Und wir stoßen bei dieser Geschichte auf den Zeitfaktor des Glaubens, so möchte ich ihn mal nennen. Es wäre so einfach, wenn sich die Erfahrungen, die wir im Glauben machen, in kurze Zeiträume zusammenraffen lassen würde. wenn zwischen Christwerden, tiefgreifenden Erfahrungen der Nähe Gottes machen und einem fruchtbaren und erfüllten Dienst für Christus nur wenige Jahre lägen. Dass die Dinge sich oft hinziehen, das wird uns oft zur Anfechtung. Und da arbeitet die Zeit nicht für uns, sondern sie arbeitet sehr oft gegen uns. Das würde man wahrscheinlich anders sehen, wenn man erst kurze Zeit Christ ist. Aber wer länger im Glauben steht, weiß das, dass es sich so verhält. Wir können den Glauben nicht beliebig aus einer Flasche ziehen. Wir können Begeisterung, die wir mal im Glauben hatten, nicht konservieren. Deshalb passiert etwas sehr Verhängnisvolles. Häufig verbürgerlichen Leute, die viele Jahre im Glauben stehen. Was heißt das? Sie pendeln sich sozusagen in einem Mittelmaß ein, ohne sich nach dem auszustrecken, was Gott noch mit ihnen vorhat. Fühlst du dich da vielleicht angesprochen? Dann sollte diese Predigt sagen, dass Gott mehr mit dir vorhat. Gott hat mehr mit dir vor als Mittelmaß. Wenn es um Gottes Zusage geht, dann spielt der Zeitfaktor, wie gesagt, eine große Rolle. Denn es können Monate, Jahre vergehen, bis bestimmte Dinge, die Gott auch dir vielleicht versprochen hat, eintreten. Abraham hat einen Teil seiner Zusagen Gottes bereits erlebt, zum Beispiel die, dass Gott ihn segnen möchte und auch ein Segen für andere sein möchte. Er ist ein reicher Mann geworden, hat sogar mit 300 Leuten einen Krieg gewonnen und seinen Neffen Lot dabei befreit. Aber eine wesentliche Zusage Gottes stand noch aus. Etwas, das damals wichtiger war als fast alles. Nämlich der Nachkomme. Denn wenn Gott aus Abraham ein großes Volk machen wollte, dann fängt das ja doch damit an, dass wenigstens mal ein Nachkomme irgendwann zum Vorschein kommt. Abraham war, wie bereits erwähnt, bereits 75 Jahre alt. Es lag also nicht nur an der Weltanschauung der Orientalen, dass er sich eine Zukunft ohne Sohn nicht vorstellen konnte, sondern es war auch eine massive Frage seines Glaubens. Eine Frage, ob er Gott vertrauen kann. Ob das, was Gott sagt, tatsächlich auch wahr ist oder ob das so beliebig ist. Es quälte und beunruhigte ihn, dass Gott sich zu diesem Teil der Zusage, seiner Zusage an Abraham, noch nicht gestellt hatte. Kennen wir solche Situationen? Wir haben etwas geglaubt und es scheint faktisch nichts da zu sein, was dafür spricht. Jahre gehen ins Land und Abraham dachte, ich werde immer älter. Es passiert nichts. Vielleicht passiert es auch nie. Da haben wir wieder den Faktor Zeit. Gott erwartet von Abraham, dass er gegen diesen Zeitfaktor glaubt. Gott erwartet von dir und von mir, dass wir gegen die Zeit glauben. Jene Zeit, die uns sagt, es wird doch nichts mehr. Es ist einfach zu spät. Du bist zu alt, oder? Du hast einfach zu lange gewartet, oder? Du hast zu lange im Unglauben verbracht. Das rächt sich eben jetzt. Oder? Du bist sowieso nicht der Typ, mit dem Gott etwas anfangen kann. Und das schon gleich gar nicht. Die Zeit arbeitet gegen uns und es entsteht ein Konflikt. Welcher? Der Konflikt zwischen dem, was Gott gesagt hat, auf der einen Seite, und dem, was die Realität, das, was ich sehe, sagt. Das ist nicht deckungsgleich. Und Gott hat gesagt, ich werde es tun. Und er hat es mehrfach wiederholt. Aber ich bin doch 75, meine Frau mal gerade 10 Jahre älter. Was soll denn da noch kommen? Die Realität sagt, guck dich doch an. Sei doch nicht naiv. Sieh doch deine Umstände. Sei doch mal ehrlich zu dir selbst. Was du da geglaubt hast, war einfach ein bisschen übertrieben. So frommer Fanatismus. Das war wohl dieser Überschwang. Da hast du Gott wohl nicht richtig verstanden. Kennst du das aus deinem Leben? Dass Gott etwas in dein Herz hineingelegt hat und du warst begeistert und hast dir gewünscht, dass es spätestens morgen Realität wird. Aber es wurde nicht nur morgen, sondern es wurde übermorgen. Übermorgen, Monate, Jahre, bis heute. Bis heute lässt es auf sich warten, was Gott versprochen hat. Und hast du dich gefragt, ob du nicht Hirngespinsten gefolgt bist? Und ich kann jeden gut verstehen, der sich in so einer Situation befindet, weil ich selbst gerade an so einem Punkt bin. Dem Punkt, wo die Zeit unweigerlich gegen das arbeitet, was Gott in mein Herz hineingelegt hat. Ich habe vor 4 Jahren so ein Buch in die Hand genommen, wo es eben darum ging, dieses Thema stammt auch aus diesem Buch, und wo Abraham berufen wurde zu gehen. Und wo ich gemerkt habe, ja, ich bin auch in so einer Abraham-Situation und Gott mir so vor Augen gestellt hat, es wäre eigentlich Zeit für dich auch zu gehen. Deine Umgebung zu verlassen und etwas Neues zu beginnen. Ja, vorher bin ich gerade 50 geworden und da habe ich auch das so verspürt. Wenn sich jetzt nochmal was verändern könnte, die Kinder sind raus, du bist ungebunden, jetzt wärst du nochmal frei, auch den Rest deines Lebens, so die letzte Stadionkurve und die Zielgerade voll fürs Reich Gottes zu arbeiten. Mir war klar, ich brauche Veränderung und das ist auch Gottes Wille. Dann ging eine Tür auf, ganz hoffnungsfroh erwartend, und dann ging sie wieder zu. Okay, dann ging nach gut einem Jahr wieder eine Tür auf. Die stand lange offen, aber dann ging sie wieder zu. Jetzt bin ich 56 oder übernächsten Monat werde ich 56. Da sind bereits 6 von diesen 10, 15 Jahren weg. Da frage ich mich, Gott, was sollte das jetzt? Warum hast du mir das da so klar gemacht, wenn du jetzt doch andere Wege mit mir gehst oder vielleicht gar nicht gehst? Oder habe ich dich falsch verstanden? Der Zeitfaktor. Worin besteht die Gefahr eines solchen Konflikts? Sie besteht darin, dass wir uns in dieser Spannung zwischen der Wirklichkeit des Wortes Gottes und der sichtbaren Realität unseres Lebens auf die Seite der Realität schlagen. Und dann sagen wir, inzwischen etwas abgebrüht und leicht zynisch geworden, wobei wir unsere Haltung als Nüchternheit bezeichnen. Naja, ich hatte da auch mal so meine Flausen im Kopf. Ich habe früher auch solche Thesen vertreten, wie die und die Leute. Das kenne ich, aber es gibt sich. Ich sag dir, vergiss solche Gedanken. Ich sage es noch einmal sehr deutlich, vergiss es. Es bedeutet eine tödliche Gefahr für unseren Glauben, wenn wir die Spannung zwischen Gottes Zusagen und der noch nicht eingetretenen Erfüllung nicht aushalten. Tödliche Gefahr, wenn wir die Wirklichkeit dessen, was Gott uns gesagt hat, vergessen und uns für die derzeitige Realität entscheiden. Weil wir verlieren dabei das Beste von dem, was Gott uns geschenkt hat. Mehr noch, wir leben mit einer inneren Wunde weiter und bauen uns nun aus irgendwelchen frommen Theologien um uns herum irgendwelche Halbsätze und Konstruktionen zusammen. Und sie sind doch eigentlich nur Ausdruck unserer geistlichen Kurzatmigkeit. Dieser Text möchte jeden Einzelnen von uns auffordern, uns von unseren selbst zusammengebauten Theologien zu verabschieden, die aus biblischen Halbsätzen zusammengeschustert wurden und dem entgegen dem Vertrauen, was Gott an Verheißungen in dein und mein Leben gelegt hat. Eine Verheißung Gottes ist nicht so etwas Dahergesagtes, sondern eine Verheißung Gottes ist etwas, was Gott sich gut überlegt hat. Ist eine gültige Entscheidung Gottes, eben das zu tun, was er gesagt hat. Dementsprechend ist Glaube die Überzeugung, dass Gott das, was er uns oder mir zugesagt hat, in meinem Leben Realität werden lässt. Es wäre so wichtig, dass wir an den Verheißungen Gottes festhalten. In Nacht und Nebel, Tod und Verzweiflung, bis sie irdische Realität wird. Genau darin besteht der Kampf des Glaubens. Was brauchen nun Menschen in einer solchen Phase am meisten? Ich denke, Ermutigung. Wenn ein Mensch in seinem Glauben müde und traurig geworden ist, dann bringt es ihm nicht sehr viel, wenn wir zu ihm sagen, was bist du nur für ein Christ? Du solltest oder weißt du denn nicht? Diese Art von Appell hilft nicht nur nichts, sondern sie zieht auch noch weiter nach unten. Was tut Gott? Er geht zu Abraham, der ihn kennt wie kein anderer, redet ihn an und gibt ihm drei massive Zusagen. Erstens, fürchte dich nicht. Das ist eines der Worte, die uns permanent in der Bibel begegnen. Fürchte dich nicht. Und die wir schon fast nicht mehr ernst nehmen, weil sie so oft auftauchen. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Fürchte dich vor nichts, fürchte dich auch nicht vor mir. Du brauchst dich in keiner Hinsicht zu ängstigen. Auch nicht davor, dass ich dich vergessen hätte. Zweitens, ich bin dein Schild. Ein Schild ist der Teil einer Waffenrüstung, der den Kämpfer, seinen Körper, schützt vor Pfeilen und Schwerten, die ein anderer auf mich loslässt. Gott sagt, ich bin dein Schild. Gott möchte Abraham ermutigen und ihm zusprechen, dass er ihn vor allen Mächten des Todes bewahren wird. Mindestens so lange, bis sich seine Verheißung, die Verheißung Gottes in Abrahams Leben erfüllt. Gott möchte Abraham sagen, du bist mir wichtig. Ich passe auf dich auf. So wie er es auch uns allen sagen möchte. Und drittens, ich bin dein sehr großer Lohn. Wörtlich, dein Lohn soll sehr groß sein. Was ist Lohn? Im üblichen Verständnis ist es Entgelt für eine Leistung. Wir nennen das auch heute noch so. Meint Gott, dass er irgendwas, das Abraham geleistet hat, vergelten müsse durch eine Art geistliche Bezahlung? Das wäre auf dem Boden der Bibel ein abwegiger Gedanke. Und doch bezeugt die Bibel an dieser und an anderen Stellen, auch bei Jesus, dass Gott denen einen Gnadenlohn gibt, einen freien, einen geschenkten Lohn, die sich ihm anvertrauen. Ist es schon einmal deine Erfahrung gewesen, dass du einen Schritt der Umkehr gegangen bist, der Hingabe oder auch der Veränderung getan hast und Gott reagierte darauf sogleich mit einem Zustrom von Freude, Freiheit oder auch neuem Gelingen? Gott lässt sich nichts schenken, ohne seinerseits zu schenken. Was heißt dieses Wort vom Lohn für Abraham? Es bedeutet vor allen Dingen, dass Gott ihm den ersehnten Sohn schenken wird. Wenn Abraham das Wort Lohn gehört hat, dann erzeugt das bei ihm nicht in erster Linie Tiere, Weideplätze, Gold, Silber. Das nützt ihm in seinem Alter nicht mehr viel. Sondern da ist vielmehr der Blick auf das Erbe. Und wie reagiert nun Abraham auf das, was Gott ihm gesagt hat? Als Gott so positiv mit ihm redet, obwohl er ja eigentlich ungläubig war mit dem, was er da gesagt hat. Wie reagiert Abraham? Hat er gesagt, los, kommt her, die Lobpreisband, jetzt starten wir einen Lobpreis für Gott. Herr, wie wunderbar bist du. Wie wunderbar ist deine Fürsorge. Wie groß ist die Geborgenheit, die ich bei dir habe. Wie herrlich wirst du mich belohnen? Waren das die Worte von Abraham? Abraham reagiert so, wie wir oft auch reagieren. Er reagiert menschlich. Er blickt wieder nicht auf Gott, sondern auf die Realität und antwortet entsprechend, indem er zu Gott sagt, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliasar von Damaskus wird mein Haus besitzen. Mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Kennen wir diesen Ton? Skepsis wäre positiv formuliert, was Abraham hier hatte. Ich höre hier Resignation, ich höre Bitterkeit, ich höre Enttäuschung, Frustration. Abraham ist von Gott enttäuscht. Abraham, der Mann des Glaubens. Und er bemüht sich auch gar nicht, das noch in fromme Sätze zu verklausulieren. Er knallt Gott diese Tatsache so an den Kopf, wie er es gerade empfindet. Und es scheint so, dass Gott das, wenn man das so sagen darf, als Durchgangsstadium des Glaubens von Abraham auch gar nicht übel nimmt. Wenn wir unseren Unglauben heute vor anderen Menschen herauslassen, dann nennen wir das heute oft mal richtig ehrlich sein. Die Frage ist nur, ob es viel bringt, wenn sich drei Christen zusammensetzen, sich gegenseitig alle Enttäuschungen von Gott erzählen und dann behaupten, heute waren wir mal richtig ehrlich. Ehrlichkeit ist in unserer Kultur heute sehr gefragt. Das leuchtet ein, wenn die Alternative dazu nur Heuchelei ist. Aber Ehrlichkeit ist manchmal überhaupt nicht nützlich. Was haben andere davon, wenn wir ihnen erzählen, dass auch wir Gott nicht vertrauen? Was haben andere davon, wenn wir ihnen erzählen, dass wir das, was Gott uns gesagt hat, inzwischen auch nicht mehr so ganz genau nehmen? Was hat ein anderer, der in einem dunklen Schacht sitzt, davon, wenn ein Dritter in dieses Loch hinabsteigt und sagt, ich bedauere dich, aber herausholen kann ich dich auch nicht. Lasst uns beide ehrlich zugeben, dass wir keinen Ausweg wissen. Das ist ein Geist der Entmutigung, ein Geist der Resignation, der Kapitulation. Und von so einem Geist kann ich in der Bibel nichts finden. Wer mit seinem Gott nicht klarkommt, und das ist durchaus möglich, das sehen wir ja hier am Beispiel Abrahams, der sollte in die Seelsorge gehen. Oder das mit Gott direkt klären, aber nicht Leidensgenossen aufsuchen, vielleicht sogar noch in der Gemeinde, eine Selbsthilfegruppe von Gott Frustrierter bilden. Das funktioniert nicht. Wir haben die Aufgabe, uns einander Mut zuzusprechen. Wir wollen dabei ehrlich sein. Wir wollen uns nicht die Taschen vollhauen, aber wir wollen nicht unseren persönlichen Unglauben, den wir auch nicht selten haben, zumindest muss ich das sagen, wie eine Torte auf dem Tablett vor uns herumtragen. Eine ehrliche Beichte vor Gott ist etwas anderes als die häufig unter uns gängige Verharmlosung unseres Unglaubens im Zeichen angeblicher Ehrlichkeit. Eine ehrliche Beichte vor Gott ist etwas anderes als die häufig unter uns gängige Verharmlosung unseres Unglaubens im Zeichen angeblicher Ehrlichkeit. Abraham hat an dieser Stelle seines Lebens nicht mehr an die Verheißungen Gottes geglaubt. Sonst hätte er gesagt, Herr, es ist so schwer, an diesen Verheißungen festzuhalten. Ich habe manchmal große Mühe, wenn ich die Zeit sehe und das, was du mir versprochen hast. Oft beschleicht mich der Gedanke, ich könnte kinderlos sterben. Stattdessen sagt er, ich gehe kinderlos dahin. Du hast mir ja keine Nachkommen gegeben. Klingt wie eine Tatsache. Eine unveränderbare Tatsache. Und hier hat sich Abraham auf die Seite der Realität geschlagen. Gegen die Wirklichkeit des Wortes Gottes. Da möchte man als Gott doch zornig werden. Wenn ich Gott wäre, dann würde ich wohl sagen, du, mein lieber Abraham, jetzt habe ich aber langsam die Faxen dicke mit dir. Ich habe so viel für dich getan. Ein erheblicher Teil meiner Verheißungen ging doch schon in Erfüllung. Und das dürfte dir doch auch nicht entgangen sein. Deshalb muss ich leider mit dir die Beziehung abbrechen. Es geht nicht mehr. Mit so einem Typen wie mit dir kann ich dann leider nichts mehr anfangen. Nicht so Gott. Gott geht wiederum fast zärtlich und liebevoll mit Abraham um. Der Herr sprach zu ihm, er, dein Knecht, soll nicht dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel. Und dann zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. An dieser Stelle stellt sich mir die Frage, ob es eigentlich motivierend war, Abraham in seiner Situation niedergeschlagen, so wie er war, vor diese gewaltige Vision zu stellen. Hat Gott da nicht wieder provoziert, dass Abraham in seinem Glauben völlig überfordert wird? Wenn Gott dem Mann, der da gerade am Boden liegt und erstmal von einem einzigen Nachkommen träumt, gleich die Sterne am Himmel zeigt. Wäre es nicht viel schlauer gewesen, Gott hätte gesagt, guck mal Abraham, ich gebe dir hier einen Stern. Und dieser kleine Stern, der soll immer wieder ein Hinweis darauf sein, dass ich dir einen Sohn schenken werde. Wäre es nicht viel seelsorgerlicher gewesen? Gott, der keines unserer wunderbaren Seelsorgeseminare besucht hat, muss wohl seine eigenen Gründe gehabt haben, bestimmte Dinge so zu sagen, wie er sie gesagt hat. Kein Mensch, auch keiner von uns hier heute Abend, ist von Hause aus so weitherzig, um das Handeln Gottes zu verstehen. Es gibt einige, die vom Charakter und Beruf her die Fähigkeit haben, in größeren Dimensionen zu denken. Die sind sozusagen Unternehmertypen. Aber für Gott, für Gottes Absichten, haben wir von Hause aus kein riesiges Herz. Sondern, da sind wir alle kleinherzig. Wir schmoren eher im eigenen Saft. Wir sind froh, wenn wir mit Gott so einigermaßen um die Runden kommen. Gott sagt, Abraham, komm mal her. Guck dir mal diese Weite an. So viel habe ich für dich vorgesehen. Wenn ich auf die kirchliche Landschaft hier in der Lausitz und auch hier im Sächsischen überhaupt, vor allen Dingen hier im Osten schaue, dann bin ich mir über eins sicher. Wir benötigen eine geistliche Horizonterweiterung. Wir brauchen ein herausgeführt werden aus unseren engen, beschränkten Dimensionen. Wir brauchen Ohren, die die Verheißungen Gottes hören und ihnen Glauben schenken, um eine Ahnung davon zu bekommen, was Gott uns in der Gegenwart und in der Zukunft schenken möchte. Wir machen Gott immer kleiner, als er ist. Erlaube doch Gott, deine Erwartungen an das, was er kann, auszuweiten. Erlaube ihm doch, dass er auch aus dir einen Visionär des Glaubens macht. In dem Maße, wie dein Typ das zulässt. Ein Visionär ist einer, der etwas vor sich sieht, was Gott vorhat, mit ihm vorhat oder auch mit dieser Gemeinde vorhat. Niemand, nicht ein einziger Mensch ist ein Rädchen im Getriebe, sondern eine geliebte, auserwählte Persönlichkeit, die Gott in seinem Reich bis zum letzten Atemzug einsetzen möchte. Über alles hinaus, was wir bisher gesehen haben. Ich wünsche dir diesen Glauben, dass Gott in deinem Leben und durch dich und dann auch in deiner Gemeinde etwas vorhat, was bei weitem deine Erwartungen übertrifft. Und noch eins zum Schluss. Da kommt dieser Lichtblick in das Leben von Abraham. Da wird uns nämlich im letzten Vers gesagt, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Was war da passiert? So plötzlich, ohne jede Erklärung. Es wird uns nicht erklärt, wie es dazu kam. Es wird auch nicht erklärt, wie es möglich wurde, dass dieser zaghafte, am Boden liegende Mann plötzlich in einer solchen Dimension glauben und vertrauen konnte. Es war einfach da. Es passierte. Es handelt sich wie immer in diesen Fällen um ein Wunder, von dem wir vorhin auch gesungen und ein Stück gehört haben. Abraham hat sich das nicht erarbeitet. Es wurde ihm geschenkt. So wie es vielleicht dir jetzt in den letzten Minuten geschenkt wurde. Es leuchtete ihm plötzlich ein. Plötzlich war es da. Die Realität ist nach wie vor genauso, aber sein Glauben ist anders. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Versuch zu glauben, der Anstrengung zu glauben, dem Vorsatz zu glauben, all diesen Dingen, die wir oft mit Glauben verwechseln, und der Wirklichkeit des Glaubens. Da, wo die Wirklichkeit des Glaubens ist, da versetzt sie Berge. Da passieren Dinge, die man nicht für möglich gehalten hat. Wo Glaube ist, da ist immer Veränderung. Das zeigt diese Geschichte sehr deutlich. Wo Glaube ist, da ist auch Erfahrung. Wo Glaube ist, da ist Bewegung. Bewegung wie in einem bunten Kinderzimmer. Glaube verändert die Welt. Dass das manchmal anders geschieht, als wir gedacht haben, das ist eine andere Sache und wäre ja Thema einer ganz anderen Predigt. Aber vieles, was wir Glauben genannt haben, war eben auch kein Glaube. Es war ehrlich, es war redlich, Es war bemüht, es war ernst, aber eben nicht Glaube. Wo Glaube ist, werden Dinge leicht. Weil nicht mehr ich ackern muss, sondern weil Gott zum Zuge kommt. Und dann heißt es hier, und das rechnete er ihm, er Gott, ihm zur Gerechtigkeit. Das heißt, Gott sagt zu Abraham, so bist du mir recht. Wenn du glaubst, dann bist du mir recht. Ich frage mich, was Gott am meisten von uns möchte. Manche würden es Hingabe nennen, engagiert dabei sein. Manche würden sagen Selbstverleugnung, manche Geisterfülltheit. Ich denke, und das ist mir durch diese Geschichte neu bestätigt worden, was Gott vor allen Dingen möchte, ist, dass wir ihm glauben. Es gibt nichts Höheres. Das Höchste, was Gott uns eingepflanzt hat und was er uns einpflanzen will, ein ganzes Leben, ist, dass wir Menschen des Glaubens werden und bleiben, die gegen alle sichtbaren Realitäten bekennen. Aber Gott hat gesagt. Und wenn jemand auf die Realitäten hinweist, dass wir sagen, aber Gott hat gesagt. Und dass wir mit diesem Gesagten, mit unserer Tat vorangehen. Das wünsche ich mir und das wünsche ich jedem von uns, der heute hier ist und darüber hinaus.